Seltsam sichtbar.
Der Brand-Marketing-Podcast mit Kadi
und Annika.
Die Köpfe wilder Puten wechseln abhängig von ihrer Stimmung, und zwar zwischen Rot, Weiß und Blau.
Puten haben Ampelköpfe.
Ich kenne Menschen, bei denen funktioniert das ähnlich.
Ja, das auch. Also blau sehe ich zwar eher selten, aber doch, wenn man zu lange die Luft anhält, dann läuft man irgendwann vielleicht auch blau an.
Aber blau ist bestimmt bei wütend. So, wenn du kurz vorm Platzen bist und schon blau anläufst.
Ja, irgendwie so. Oder es ist so eine Mischung. Oder es ist das blaue Anlaufen, wenn du einfach Spaß hast, wenn du dich totlachst, weil du keine Luft mehr kriegst. Weil wenn du wütend wirst, kriegst du eigentlich eher einen roten Kopf. Und wenn du dich vor irgendwas erschreckst oder Angst hast oder entsetzt bist, dann wirst du eher blass.
Ja, blass ja, aber nicht blau.
Nee, aber wenn es zwischen Rot, Weiß und Blau wechselt, ne, du musst ja rot werden, weiß werden und blau werden. Na, vielleicht hilft beim Blau der Alkohol.
Wir werden es auf jeden Fall nachher googeln gehen.
Wie die Sache mit Blauzahn, ne?
Ja. Ja, das war ich immer noch nicht googeln.
Ja, gut.
Aber
Kadi hat sich gerade mit Dingen beworfen.
Mir ist mein Handy runtergefallen. Ah, Dingen okay. Beworfen, nee.
Ja, ich hab ja nicht gesehen, ich hab's nur rumpeln gehört und hab deinen entsetzten Blick gesehen, das war alles.
Erklär unseren Zuhörern lieber mal, worum es heute geht.
Ja, worum es heute geht, das sind Glaubenssätze. Und zwar die Glaubenssätze, von denen die meisten von uns ja immer irgendwie wenigstens einen haben, der dann zurückhält, das zu tun, was man eigentlich wirklich machen möchte. Und da wollen wir uns heute mal so ein bisschen drüber unterhalten, was es da für Glaubenssätze gibt, was wir vielleicht auch selber für Schwierigkeiten da teilweise haben und was man vielleicht auch dagegen machen kann.
Und natürlich auf Unternehmer, Unternehmerinnen bezogen.
Ja, natürlich. Das sollte ja Voraussetzung sein hier im Podcast. Na. Oder glaubst du, es hört noch irgendein Nicht-Unternehmer hier zu?
Weiß ich nicht.
Naja, außer vielleicht deiner Nachbarin, ne?
Ah, irgendwann müssen wir mal eine Stalker-Folge machen, um den Leuten zu erklären, was es mit meiner Nachbarin auf sich hat.
Ja, vielleicht, wenn du da weggezogen bist. Ist wahrscheinlich sicherer.
Ja, vermutlich.
Oder sie zieht dir hinterher.
Boah, das wär's jetzt noch. Das wär's noch, hey. Zutrauen würde ich's dir.
Du brauchst eine Briefkastenfirma. Du kannst deine neue Adresse nicht auf die Website stellen. Du brauchst eine Briefkastenfirma.
Ich habe schon eine Briefkastenfirma. Ach, herrlich. Okay, zurück zu den Glaubenssätzen. Ich weiß nicht, also bei mir ist es mehr als einer gewesen, deutlich mehr als einer. Ich habe mir jetzt einfach mal was rausgesucht, was gerade die Frauen unter uns betrifft. Das ist nämlich tatsächlich sehr weit verbreitet, gerade bei Frauen, gerade bei erfolgreichen Frauen, dass man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, dass man seinen Erfolg eigentlich gar nicht so wirklich verdient hat. Und genannt wird das Hochstapler-Syndrom. Also du hast irgendwie dann immer so ein bisschen das Gefühl, dass du den Job nicht verdienst oder dass du nicht gut genug für deinen Job bist oder dass du, dass die Leistung, die du erbringst, nicht reicht, dass du dich irgendwie immer noch mehr anstrengen musst, um dich irgendwie bezahlt zu machen, dass du nicht kompetent genug bist oder irgendwie immer andere beeindrucken musst. Da haben gerade erfolgreiche Frauen ein Problem mit. Und das ist ganz schwierig, das loszuwerden, wenn das erstmal sitzt. Mhm. Na, weil das Hochstapler-Syndrom besteht ja im Endeffekt so gesehen aus mehreren falschen Glaubenssätzen. Also da kommt's dann richtig dicke. Deswegen habe ich mir das so ausgesucht, weil ich dachte, das möchte ich auf jeden Fall mitbringen und hier mit zum Thema machen, eben weil es so weit verbreitet ist. Hast du irgendwas mitgebracht, irgendeinen Glaubenssatz, wo du sagst, hat bei dir schon mal irgendwie eine Rolle gespielt?
Ja, also natürlich kenne ich auch das Hochstapler-Syndrom definitiv, wobei es bei mir glücklicherweise nicht ganz so extrem war. Was ich sehr häufig gerade am Anfang hatte, ist einfach dieses: Du musst eigentlich immer am Arbeiten sein. Du kannst ja nicht, wenn du selbstständig bist, plötzlich dann mittags Feierabend machen, weil alle anderen arbeiten doch auch bis 17 Uhr. Du musst doch bis 17 Uhr arbeiten. Das ist auch so ein
oder
Ding.
Oder am Wochenende, wenn du sagst, du arbeitest am Wochenende nicht, sind auch irgendwie alle immer entsetzt.
Ja, so gerade bei Selbstständigen. Dieses Selbst und Ständig ist es da einfach. Dieses, du bist selbstständig, du musst doch eigentlich immer arbeiten. Und ja. In gewisser Weise ist man, wenn man selbstständig ist, auch immer am Arbeiten, weil du denkst immer über deine Selbstständigkeit nach. Aber das heißt nicht, dass du immer am Computer sitzen musst und dass du immer irgendwelche sinnvollen, relevanten Sachen tun musst.
Und vor allem immer erreichbar sein musst. Ne? Das ist das Nächste. Wenn du dann irgendwie freitags, keine Ahnung, um 12 Feierabend machst, weil das Wetter geil ist und du möchtest dich lieber irgendwie an den Badesee setzen oder so, dann mach das halt. Da ist dann eher die Frage, ne? Ich meine, klar, es ist irgendwie so verinnerlicht, ne? Also du hast den ganzen Tag bei der Arbeit zu sein, erst recht, wenn du selbstständig bist, dann noch mehr als jeder andere. Und als Angestellter hast du ja schon deine Minimum 8 Stunden am Tag.
Ja.
Also hast du ja als Unternehmer sogar noch mehr als 8 Stunden zu arbeiten, sonst kannst du das ja gar nicht vernünftig machen. Sonst kann das ja gar nicht seriös sein. Da seid ihr dann dazu eingeladen, mal zu hinterfragen, ob dieses Selbst und Ständig denn wirklich das ist, was ihr haben wollt. Ist das wirklich erstrebenswert, 24/7 in so einem Hamsterrad gefangen zu sein und 24/7 sich da einen abzustrampeln?
Und, das darf man auch nicht vergessen, wenn man da wirklich sich jetzt zwingt, da bin ich nämlich reingetappt, dann zwingst du dich dazu, 8 Stunden Minimum am Tag am Computer zu sitzen, um zu arbeiten. Und was machst du in den 8 Stunden dann? Also ich habe dann habe ich hier mal irgendwie ein YouTube-Video geguckt, ne? Dann habe ich da noch mal irgendwie eine E-Mail geschrieben, dann habe ich da noch mal irgendwie eine Kleinigkeit gemacht, dann habe ich hier irgendwas rumgebastelt. Ne? Manchmal habe ich auch einfach nur irgendwie stumpf irgendwelchen sinnlosen Scheiß gebastelt. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Designkonzepte ich mir für mich selber überlegt habe, alleine schon, was ich mir alles hätte sparen können, weil das alles verworfen ist, weil das alles Schrott war und weil ich das nur gemacht habe, weil ich mich irgendwie beschäftigen musste. Und ich hätte in der Zeit, hätte ich auch mit meinem Hund spielen können, ich hätte mich mit Freunden treffen können, ich hätte alles Mögliche machen können, aber ich habe am Computer gesessen, weil ich muss ja 8 Stunden arbeiten.
Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ne, wir sind beide in kreativen Jobs unterwegs.
Ja.
Wenn ich irgendwie 12 Stunden im Büro sitze, dann ist spätestens nach der 6., 7. Stunde, also wenn du wirklich durchgehend da sitzt, einfach die Luft raus. Dann kann ich nicht mehr, dann ist Kreativität tot. Dann schaffe ich mehr, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe oder wenn ich mich an die Ruhe setze und, keine Ahnung, die Sonne genieße und einfach irgendwie den gedankenfreien Lauf lasse. Da komme ich dann eher auf den grünen Zweig, was Kundenprojekte angeht, als wenn ich mich zwinge, irgendwie im Büro sitzen zu bleiben.
Das auf jeden Fall.
Und na, das kommt ja auch noch dazu.
Ja. Ja, und das kann man aber auf so ziemlich jede Sache. Wenn du vor irgendeinem Problem stehst, hat es irgendwann keinen Sinn mehr zu sitzen und zu grübeln. Manchmal muss man einfach aufhören, über das Problem nachzudenken und irgendwas anderes machen. Und es ist ja kein Gerücht, dass die guten Ideen unter der Dusche oder auf dem Klo kommen. Das ist ja tatsächlich so, weil du dann mit anderen Sachen beschäftigt bist als mit Arbeiten. Und es ist scheißegal, ob du jetzt irgendeine mathematische Formel lösen willst oder ob du, was weiß ich, irgendwie den Klimawandel aufhalten möchtest. Es ist scheißegal, die Ideen kommen dir nicht, wenn du am Computer sitzt und sagst, ich halte jetzt den Klimawandel auf.
Die kommen und ich sitze jetzt hier, bis ich was habe.
Ja, oder das funktioniert noch nicht, wenn du dich auf eine Straße klebst, aber gut, das ist ein anderes Thema. Das kam mir gerade nur spontan. Naja, das ist halt wirklich so eine Schwierigkeit. Und genauso ist es aber eben auch mit dem Imposter-Syndrom. Wie hieß es nochmal auf Deutsch? Du hast es gerade eben gesagt.
Hochstapler-Syndrom.
Hochstapler war es, genau. Da ist es ist ja eine ähnliche Sache. Weil ganz ehrlich, überleg doch einfach mal, wir lernen es ja teilweise auch gar nicht anders. Wenn ich früher in der Ausbildung da gesessen habe und ich habe irgendein Design gemacht, was richtig gut war, wo ich richtig zufrieden mit war. Und dann kam jemand und hat gesagt, boah Annika, das sieht ja richtig gut aus. Dann saß ich da und habe gesagt, ich weiß. Und dann der Blick, ne? Erst einen Moment schweigen, dann guckten sie entsetzt, dann fingen sie an zu lachen. Und das ist ein paar Mal passiert. Und das ist, irgendwann denkt man sich dann auch, irgendwas stimmt doch damit mir nicht, wenn alle so entsetzt sind, wenn man sagt, dass man weiß, dass man eine gute Arbeit geleistet hat.
Da bist du halt direkt arrogant, ne?
Ja, aber sowas von.
Ja, es ist faszinierend. Also ich hatte ja auch extrem mit diesem Hochstapler-Syndrom zu knabbern, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe aber im Nachhinein gemerkt, ich stehe nicht hinter meinen Preisen. Mhm. Ich habe eigentlich meinen eigenen Wert nicht erkannt.
Ja.
Weil mir fällt's leicht und für mich ist es unbegreiflich, wie es anderen so schwer fallen kann. Deswegen habe ich selbst quasi gar nicht den Mehrwert in meiner Dienstleistung gesehen, weil das für mich völlig normal ist, dass man das kann. Mhm. Und auch da, wenn du dann irgendwie, ne, oft kommt's ja irgendwie nicht von ungefähr, ne, dann kriegst du vielleicht von ein paar potenziellen Kunden zu hören, du bist zu teuer und dann denkst du selbst, du bist zu teuer und dann denkst du, Gott, was bin ich für ein Betrüger, wenn ich die Summen abrufe, die irgendwie gar niemand bereit ist zu zahlen, ne, dann kommt automatisch wieder dieses Nachdenken, drüber grübeln. Gerade was das angeht, was die Preise angeht, was die Kompetenz angeht, frag dich mal, ob du am richtigen Ort bist. Man sagt ja nicht umsonst, der Ort bestimmt den Wert. Da finde ich ein richtig schönes Beispiel immer Wasser. Es ist das gleiche Wasser. Das kostet dich im Supermarkt im Einkauf 40 Cent, 45, was weiß ich. Im Fitnessstudio 1,50, im Restaurant 4,90 Euro und in der Wüste vielleicht 20 Euro.
Ja.
Und es ist immer dasselbe Wasser. Das Einzige, was sich geändert hat, ist der Ort. Also wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie zu hohe Preise hast, dass du nicht kompetent genug bist oder dass du, keine Ahnung, ne, dass deine Kunden nicht zufrieden mit dir sein könnten oder ähnliches, wechsel einfach mal den Ort. Geh einfach mal woanders hin. Dann such dir die Leute, die dir gut tun, die bereit sind, deine Preise zu bezahlen und die dankbar für deine Dienstleistung sind, damit du selbst erkennst, was du da eigentlich leistest.
Ja. Manchmal hilft es tatsächlich auch, sich mal anzugucken. Das ist jetzt eine schöne Sache, die mir aufgefallen ist, als ich dir mal beim Flyer geholfen habe, Kadi. Das ist einfach so, manchmal hilft es auch, wenn man sich mal anguckt, wie Leute, die fachfremd in deinem Bereich sind, etwas tun, unter deiner Anleitung teilweise auch. Und wie das einfach vonstatten geht, das hilft ungemein, weil ich meine, ich habe Kadi letztens mal bei einer Kleinigkeit geholfen, habe ihr da ein paar Sachen erklärt, weil sie es lernen wollte, was Flyer angeht. Und das Ergebnis war auch hinterher gut, da kann ich gar nichts gegen sagen. Aber es war halt einfach, hätte ich das Ding umgesetzt, wäre das in einem Bruchteil der Zeit fertig geworden, als das, wie es dann gedauert hat, weil ich es ihr erklärt habe. Und das heißt nicht, dass ich es nicht gerne erklärt habe. Das heißt nicht, dass ich nicht auch Spaß dabei hatte. Aber es war für mich halt ein unglaublich tolles Learning, einfach mal zu sehen, das ist was. Für mich ist das Alltag. Ich mache das seit 16 Jahren. Seit 16 Jahren weiß ich, wie ich Flyer gestalte und mache das. Und ich bastel dann so einen Flyer, baue ich dann in 10 Minuten, wo andere Leute, wo ein Laie, wo mein Kunde unter Umständen 3 Stunden dran sitzen würde. Und das muss man sich halt auch überlegen.
Und dann ist wieder die Frage, ist dann vielleicht der Preis nicht gerechtfertigt? Sicher kannst du sagen, ich kann das auch selber. Aber wenn du überlegst, wenn du dann 5 Stunden dran sitzt, als Laie, und du in 5 Stunden ja nichts anderes machst, ne? Wenn du stattdessen Geld verdienen könntest, verdienst du da mehr oder weniger, als wenn du einfach wen für einen Flyer bezahlst. Ja. So, also für mich würde es dann als Unternehmer mehr Sinn machen. Ich meine, gut, in dem Fall war es jetzt anders, weil ich das lernen wollte. Aber für mich würde es definitiv mehr Sinn machen, erst recht jetzt, wo ich das gesehen habe, wenn ich mal irgendwie Flyer brauche, das an dich auszulagern, weil ich weiß, ich zahle dann halt was. Aber dann ist das irgendwie, keine Ahnung, du kriegst das Ding wahrscheinlich in 10 Minuten fertig, bevor ich da 4 Stunden dran sitze und 4 Stunden Zeit verblemper. In der Zeit kann ich kein Geld verdienen. Macht es für mich eigentlich rechnerisch gar keinen Sinn mehr, zu sagen, ich mache das selber und spare mir das Geld. Also du merkst wirklich, okay, es hat wirklich einen Sinn, dafür jemanden zu bezahlen.
Ja, und das ist ja mit jedem Bereich so. Das muss man sich halt nur wirklich manchmal überlegen.
Ja.
Das ist, manchmal braucht man wirklich diesen Blick nach außen dann auch nochmal, um sich das zu sehen. Weil ich meine, ich bin jetzt wirklich, gerade was das Hochstapler-Syndrom angeht, ich bin jetzt nicht das allergrößte Opfer davon. Weil ich weiß, was ich kann, weil ich da meistens sehr viel Selbstvertrauen habe. Aber auch ich denke zwischendurch, wieso, das kann doch eigentlich jeder. Und dann ist es manchmal echt gut, wenn man sich vor Augen führt, kann halt eben nicht jeder. Oder ja, es könnte theoretisch jeder, aber es ist gar nicht so einfach. Und manchmal wollen die Leute es auch einfach nicht. Dann könnte es theoretisch jeder, aber die Leute wollen es nicht.
Du brauchst halt so ein bisschen, ne, einfach mal einen Schritt zurückgehen und mal von außerhalb auf seine Bubble drauf gucken. Ja. Weil für mich war es auch mal, texten kann doch jeder. Wieso sollte mir jemand ein paar 100 Euro für einen Text zahlen, wenn ich das in ein paar Minuten machen kann? Das ist doch idiotisch. So, das dachte ich am Anfang. Natürlich habe ich dann unsicher meine Preise kommuniziert und natürlich war ich dann auch immer wieder in dieser Preisdebatte drin, ne? Volle Kanne. Weil natürlich, wenn du unsicher bist und du hast jemanden gegenüber, der auch nur halbwegs irgendwie sich in andere reinversetzen kann, der merkt das sofort. Und natürlich nutzt der das dann aus und diskutiert um die Preise und fragt, ob noch mal ein Rabatt oder ähnliches möglich ist. Und natürlich sagst du ja in deiner Unsicherheit, weil du ja selbst nicht glaubst, dass dein Produkt oder deine Dienstleistung das wert ist. Ja. Na, das ist, glaube ich, was fast jeder Unternehmer irgendwie am Anfang mal durch hatte. Wichtig ist halt wirklich der Blick von außen und vielleicht fragt auch einfach mal im Freundeskreis rum. Wer kann das, was ich mache? Was wärt ihr bereit dafür zu zahlen? Oder was glaubt ihr, hast du das schon mal selber versucht zu machen? Wie viel Zeit hat dich das gekostet? Also fragt mal wirklich aktiv rum und dann werdet ihr feststellen, dass das, was ihr könnt, bei weitem nicht jeder kann und es somit auch in Ordnung ist, da das Geld dafür zu verlangen, was es eben kostet.
Das stimmt. Sollte man jetzt vielleicht nicht machen, wenn man in seinem Freundeskreis Leute hat, mit denen man zusammen die Ausbildung gemacht hat, die alle dasselbe können.
Ja, dann ist es natürlich, ich meinte schon, branchenfremde Leute. Also einfach mal irgendwie so im bekannten Familien-, Freundeskreis, whatever. Einfach mal Leute, die nichts mit der Branche am Hut haben, fragen. Einfach mal fragen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, man kann sich ja online auch so Umfragen erstellen. Dann schick den Link an 30 LinkedIn-Kontakte, whatever. Frag die, ob sie das kurz bereit wären auszufüllen, ob sie dem eine Minute ihrer Zeit schenken. Die meisten machen das, wenn man nett fragt. Habe ich auch schon gemacht. Und dann siehst du nämlich, woran die da wirklich hängen und woran die da wirklich hadern. Und dann wirst du feststellen, okay, dass genau du dieses Problem lösen kannst. Und dann fühlt man sich schon mal so ein bisschen wohler mit seinen Preisen.
Ja. Ja, aber das ist vielleicht auch noch so ein Ding. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die einen teilweise zurückhält. Also es ist nicht über Dinge reden. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist ja, wir erzählen immer alle unglaublich gerne davon, was für Erfolge wir haben. Und wenn irgendwas richtig gut läuft, eine zufriedene Kunden, über solche Sachen reden wir wahnsinnig gerne. Aber wenn irgendwas scheiße läuft, wenn wir irgendwie gerade eine schlechte Phase haben, man verdient vielleicht gerade mal nicht so viel, wie man sich das erhofft hatte, man hat einen Kunden ist abgesprungen, den man eigentlich haben wollte, irgendwie sowas, dann reden wir nicht darüber, sondern machen wir das mit uns selber aus oder erzählen das im Zweifel dann vielleicht dann unseren irgendwie engen Freunden, Familie, Leuten, die aber mit dem Business nichts zu tun haben, die vielleicht auch gar nicht selbstständig sind, die das gar nicht verstehen können, für die das dann halt einfach ist, ja ist dann halt so oder ist doch scheiße oder ja, du hast halt nicht richtig verkauft, dann kommen dann solche Kommentare, statt dass man einfach mal mit Leuten darüber redet, die vielleicht Erfahrungen da drin haben, die weiter sind als man selber und die einem vielleicht auch mal einen Tipp geben können. Man kann auch wirklich mal um Hilfe bitten. Nicht jeder stellt dir sofort eine Rechnung, wenn du mal um Hilfe bittest und mal fragst, kannst du dir mal meine Website angucken und mir deine Meinung dazu sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, da spricht meine Zielgruppe nicht an und du würdest da voll reinpassen. Und ich will dir gerade nichts verkaufen, aber guck doch bitte.
Ich glaube, dass eines der Hauptprobleme ist, dass man, je erfolgreicher man ist, trifft zumindest auf die meisten zu, desto einsamer. Weil dir nach und nach hast du immer weniger Leute auf Augenhöhe, mit denen du wirklich auf Augenhöhe kommunizieren kannst. Dann hast du vielleicht einen Partner zu Hause, der davon überhaupt nichts versteht oder der im besten Fall halt zustimmt, aber fachlich was dazu beitragen kann, er oder sie dann trotzdem nicht. Na, das ist ja das, was viele tagtäglich erleben. Wenn du dann irgendwie mal Chef bist und du hast da, keine Ahnung, 20 Mitarbeiter oder 100, dann hast du ja im Unternehmen auch irgendwie kaum Vertraute mehr, weil ja wirklich jeder unter dir steht. Und mit wem willst du dann noch groß reden? Dann hast du gute Kunden, dann hast du Lieferanten. Ja, da ist die Gefahr zu hoch, dass die irgendwie abspringen, wenn du denen sagst, die Firma läuft gerade nicht so gut. Also macht man da gute Miene zum bösen Spiel und verschweigt das.
Ja, und dann geht's einem immer schlechter und schlechter und der Firma auch, weil man kriegt ja auch keinen Input von außen. So gehen Unternehmen pleite, wenn du nicht mit Leuten darüber redest, die dir helfen können.
Es ist aber, es kostet viel Überwindung, ne? Das ist ein Riesenschritt und das klappt auch nicht mit jedem. Also da musst du wirklich Leute in deinem Netzwerk haben, wo du sagst, denen vertraust du voll und ganz, mit denen kannst du wirklich sprechen. Das sind mehr Freunde als Netzwerkpartner. Haben wir zum Beispiel ja auch, ne? Bei uns hat's ja auch so ganz normal mit Netzwerken angefangen und mittlerweile können wir über alles sprechen. Auch wenn wir irgendwie teilweise ähnliche Probleme haben und sowas, hilft das ungemein. Die Schwierigkeit ist so ein bisschen, dass von einigen diese Offenheit unseriös wahrgenommen wird.
Ja.
Na, du bist kein seriöses Unternehmen, wenn du irgendwie so Probleme hast, wie du hast. Und erst recht nicht, wenn du die kommunizierst, weil das tut man ja nicht. Und ne, muss ja nach außen hin immer den Schein wahren. Und es ist halt so ein Glaubenssatz, der halt in den Köpfen der Leute leider ist. Und deswegen haben viele Angst vor negativen Reaktionen. Und deswegen halten sie die Klappe. Und auch da, ich sag's immer wieder, Authentizität ist King. Seid authentisch. Und zum authentisch sein gehört auch, dass mal was nicht so gut läuft oder dass man was wieder, keine Ahnung, einen Workshop wieder eingestampft hat, ein Produkt wieder aus dem Sortiment genommen hat, einen Kunde abgesagt hat, wie auch immer. Aber wenn man damit offen umgeht, wirkt man, finde ich, viel authentischer, viel glaubwürdiger. Und das schafft wiederum Vertrauen. Und es mag sein, dass vielleicht der ein oder andere blöde Kunde dann irgendwie sagt, so, boah, mit dem will ich nicht mehr arbeiten. Dann ist die Frage, möchtest du den wirklich als Kunden haben? Mhm. Und erst recht, wenn du zu deinen Werten stehst und da offen mit kommunizierst, kann es ja sein, dass du genau dadurch wieder andere Leute anziehst, die genau das cool finden.
Eben. Und es geht ja nicht mal darum, dass du jetzt jedes kleine oder große Problem irgendwie auf Social Media breitreten musst. Davon reden wir hier gar nicht. Es reicht manchmal, es sind ja Sachen, die gehen auch nicht alle was an. Manche Sachen eben, wenn du Unternehmer bist, wenn du ein paar Angestellte hast, wenn du Lieferanten hast, da ist es definitiv auch taktisch unklug, wenn du da hingehst und deinen Angestellten sagst, im Laden läuft's gerade scheiße. Ich bin da jetzt kein Profi in dem Gebiet, ich habe keine Angestellten, aber vielleicht sollte man sich zu dem Zeitpunkt dann erstmal jemand anderen suchen, der auch Unternehmer ist, der auch Angestellte hat, dem man vertraut, und mit den Personen reden, die halt ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht haben. Oder man sucht sich im Zweifel irgendwie einen Coach oder einen Mentor oder einen Berater, irgendwer, der einem da weiterhelfen kann. Das gibt's ja auch. Aber man muss ja nicht jede Sache sofort irgendwie mit der breiten Masse platt drehen, aber man muss mit irgendjemandem reden, der helfen kann. Und das ist nicht die Oma, das ist auch nicht unbedingt der Partner. Das sind auch nicht zwangsläufig die Eltern. Die können tolle Ratschläge geben, wenn es irgendwie um private Sachen geht, aber unternehmerisch leider meistens nicht.
Ich vergleiche ganz gerne Unternehmer immer mit so ein bisschen, also gerade die dann wirklich Angestellte haben etc. Ich vergleiche das oft mit diesem Bild eines einsamen Wolfes. Du bist eigentlich immer irgendwie von Leuten umgeben und trotzdem bist du irgendwo einsam, weil du das Gefühl hast, dass du dich niemandem irgendwie so anvertrauen kannst, dass du mit niemandem auf Augenhöhe kommunizieren kannst. Und so ein bisschen ist es ja, ne, du bist so ein bisschen der einsame Wolf in deinem Betrieb, in deiner Firma. Und eigentlich sind Wölfe Rudeltiere. Und ja. Du bist trotzdem alleine. Aber bei Leitwölfen ist es ja auch so. Wenn du als Wolf irgendwie verletzt bist, irgendwie alt wirst oder schwach oder wie auch immer, darfst du das auch nicht zeigen, weil sonst kommt irgendein jüngerer Wolf daher, der es irgendwie drauf anlegt und der nimmt dir dann deinen Posten im Rudel weg. Dann bist du nämlich ganz schnell irgendwie Leitwolf gewesen. Und ich glaube, das ist was wir wirklich irgendwie ablegen müssen. Dann müssen wir wirklich uns Leute suchen in unserem Umfeld, mit denen wir reden können, wo wir keine Angst haben, dass die irgendwie uns das Rudel wegnehmen oder wie auch immer. Mhm. Mal wirklich bildlich gesprochen. Die für uns quasi keine Gefahr sind, wo du aber weißt, der hatte vielleicht schon ein ähnliches Problem.
Ja. Das macht definitiv Sinn. Und ich hatte gerade noch ein Thema, was ich aufmachen wollte, aber jetzt habe ich vergessen, worum es ging. Ich war so fasziniert von dem Wolfsrudel. was hattest du davor noch gesagt? Nee, es ist weg. Es tut mir jetzt sehr leid, dass meine Weisheit jetzt wahrscheinlich doch nicht mehr im Podcastform festgehalten wird.
Noch hast du Zeit zum Überlegen.
Ja, aber ich kann jetzt nicht 5 Minuten schweigen, das wäre ein bisschen doof.
Tick, zack.
Das macht es nicht besser. Nee, ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ne? Also,
ich weiß auch leider nicht mehr, was ich vor dem Wolf gesagt habe.
Ja, also wir waren dann irgendwie kurz bei dem Thema auch so Versagensängste, oder dass man ja auch irgendwie schlechte Sachen mal nicht erzählen kann. Genau, gehen wir da noch mal kurz drauf zurück. Ich weiß nicht, ob du oder irgendwer anders das schon mal kennst. Fuck-up-Nights sind da so ein großes Thema. Das ist, die Amerikaner sind ja eh ganz groß drin, aber auch hier in Deutschland kommt das immer öfter vor. Ich war auch schon auf einigen Fuck-up-Nights. Es ist einfach großartig. Da erzählen Unternehmer von ihren größten Fails im Business. Da sind teilweise Geschichten dabei, wie Leute einfach mal ein paar Millionen in den Sand gesetzt haben und eine Firma mit sich Angestellten pleite gegangen ist. Und was sie daraus gelernt haben und was sie jetzt zukünftig anders machen würden. Und das sind Unternehmer, die haben jetzt dann vielleicht Unternehmen, die einen deutlich höheren Wert haben. Die haben zig Angestellte, bei denen läuft's richtig gut. Und die haben irgendwann aber unter Umständen wirklich mal richtig Kohle in den Sand gesetzt.
Die meisten erfolgreichen Unternehmer haben schon mal eine Firma in den Sand gesetzt.
Das stimmt.
Das finde ich auch faszinierend. Ich kenne so viele, die ihre erste Firma richtig in den Sand gesetzt haben und sich trotzdem wieder getraut haben. Und da dachte ich so, Hut ab, ich weiß nicht, ob ich mich das nochmal trauen würde, wenn ich so auf die Schnauze fliege. Die haben es gemacht und sind erfolgreicher als je zuvor.
Ja. Das heißt, man darf sich da echt nicht von runterziehen lassen. Ich kann das nicht, ich darf das nicht. Alle anderen machen das aber anders. Ich bin nicht gut genug. Das funktioniert nicht. Wenn man sich solche Sachen immer wieder einredet, da hat man nichts von. Zieh dein Ding durch, so wie du das möchtest, so wie du es für richtig hältst. Und sieh zu, dass du für dich analysierst, wo die Probleme liegen. Nicht, was irgendwer anders sagt, wo dein Problem ist, weil andere stecken da nicht drin. Sondern im Zweifel überleg halt wirklich für dich selber, ne? Wo sind deine Schwierigkeiten? Wo musst du vielleicht selber noch was lernen? Und sieh dann zu, dass du dir da dann qualifizierte Hilfe holst. Und wenn das deine Glaubenssätze sind, dann sieh zu, dass du dir da qualifizierte Hilfe holst, Leute, die dir dabei helfen, deine Glaubenssätze über Bord zu werfen. Leute, wo du dann motiviert bist, wenn du mit denen sprichst, wenn du da zuhörst. Und das hilft dann wirklich weiter. Und ansonsten machen und nicht runterziehen lassen. Einfach ausprobieren. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass die Leute es doof finden. Ja, schön, dann sagst du, okay, nächster Versuch, fertig. Also, ist nichts weiter Wildes dran, ganz ehrlich.
Das ist, ja, überleg dir, was könnte im schlimmsten Fall passieren. Wir haben immer so eine Angst davor, irgendwie teilweise so Sachen auszuprobieren. Mhm. Und wenn du dich fragst, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte, dann stellst du fest, das ist eigentlich gar nicht so schlimm.
Nee, und es ist auch gar nicht so wahrscheinlich.
Richtig.
Weil wenn du dir wirklich das Allerschlimmste vorstellst, ne, dann kannst du ja wirklich so weit gehen, dass du irgendwie durch irgendeine Sache den Weltuntergang verursachst. Und wie wahrscheinlich ist es, dass du den Weltuntergang verursachst? Bitte.
Oh, einen Glaubenssatz habe ich noch.
Ja?
Gerade zu Beginn der Selbstständigkeit, du musst zuerst Webseite und Flyer und Logo und alles haben, bevor du anfangen kannst. Da habe ich den alten Schulfreund quasi, der mich zur Selbstständigkeit gebracht hat, fast wahnsinnig mitgemacht, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, ich brauche eine Website. Und er so, Kadi, du brauchst keine Website. Und ich wollte unbedingt eine Website haben. Er sagt, doch, ich brauche eine Website. Wie wirkt denn das, wenn ich keine Website habe? Und er hat so oft gesagt, Kadi, du brauchst keine Website. Im Nachhinein gebe ich ihm recht, ich hätte keine gebraucht. Wollte ich aber haben. Wie viel Zeit hat mich das gekostet, bevor ich in die Umsetzung gekommen bin, weil ich gewartet habe, bis die Website fertig ist?
Ja.
Merkst du vielleicht selber. Ne? Also,
wer fühlt sich angesprochen, wenn du die Hand heben?
Leider sehen wir es nicht, aber das sind bestimmt einige, dass du immer das Gefühl hast, das und das und das musst du noch machen, bevor du den nächsten Schritt machen kannst, bevor du, keine Ahnung, Leute anschreiben kannst oder online gehen kannst oder whatever. Ey, mach's erstmal provisorisch. Die Hauptsache ist, du kommst in die Umsetzung und du fängst an. Und später wirfst du alles noch fünfmal über den Haufen und machst fünfmal alles wieder neu und wieder anders. Also selbst wenn du die perfekte Website am Anfang hast, stört die dich 2 Jahre selber und du denkst dir so, wie konnte ich denn sowas machen?
Ja.
Deswegen nicht mit Perfektionismus aufhalten, nicht mit irgendwelchen Kleinigkeiten sich verzetteln, sondern wirklich einfach mal anfangen, einfach mal loslaufen und einfach mal sehen, wohin einen der Weg führt.
Eben, weil manchmal reichen halt 60-80% vollkommen aus, 100% sind meistens gar nicht notwendig.
Das ist richtig.
Und Tipp von der Designerin, Gründer brauchen wirklich kein professionelles Logo. Und Lucky hat gute Laune. Ja.
Ja, das draußen bellt's auch.
Ja.
Ich bin ja gerade auf Heimaturlaub und hier sind 3 Hunde. Von daher, wenn einer bellt, bellen sie alle. Das ist fürchterlich. Gruppenzwang oder so, ich weiß es nicht.
Ja.
Eigentlich sind die sich gar nicht so grün, aber wenn einer pöbelt, pöbeln alle mit.
Ja, das ist
Im Rudel ist man frech. Das ist im Rudel ist das ist fürchterlich.
Ja,
aber
das
naja.
Auch. Ja. Gut.
Ich habe einen falsch zugeordneten Markenslogan mitgebracht.
Okay.
Und zwar, du kennst es bestimmt, guten Freunden gibt man ein Küsschen.
Ja.
Von Tic Tac. Weil ich finde, mit Pfefferminzatem macht das vermutlich mehr Sinn als mit klebriger Schokolade zwischen den Zähnen.
Das stimmt auf jeden Fall.
Da sind die Freunde bestimmt dankbar.
Ja. Ich meine, ich finde Orangen Tic Tacs irgendwie besser, aber den Sinn verstehe ich. Auch diese mit Orange auch besser.